geschehen. Der Podcast über den unkonventionellen Film. Mit Daniel Schröckert, André Hecker und Tino Hahn. Präsentiert von fredcarpet.com.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Genregeschehen, zu einer etwas spezielleren Ausgabe Genregeschehen, denn meine beiden Kollegen Tino, André und ich haben einen Gast in der Leitung, und zwar Bernhard vom 14 Films Around the World Festival. Ich darf jetzt Bernhard sagen, hoffentlich. Bernhard Karl ist sein vollständiger Name, es tut mir leid. Hallo Bernhard.
Grüß euch, natürlich dürft ihr Bernhard sagen. Karl ist mein Familienname, es wird häufig verwechselt, sogar von Freunden manchmal.
Ja, das wollen wir an dieser Stelle nicht tun, deswegen, ja. Wir haben Bernhard bei uns eingeladen, um mit ihm mal so ein bisschen über seine Arbeit und halt auch das Festival, das er betreut, zu reden und halt, wie das alles so vonstatten geht, wie es funktioniert, wie schwierig es ist und so weiter und so fort. Und noch viele weitere Themen wollen wir im Laufe dieses kleinen Gesprächs hier erarbeiten. Deswegen ist das nicht so die unbedingt regulärste Folge, aber wir haben uns gedacht, anlässlich des 14 Films Around the World Festivals, das jetzt gerade frisch gestartet ist und frisch starten konnte vor allem, ist das eine schöne Gelegenheit, mal mit Bernhard zu sprechen. Und Tino ist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, ein leidenschaftlicher Fan dieses Festivals schon seit mehreren Jahren, oder?
Ja, also ich denke, ich war auch 2006 schon da, das weiß ich nicht mehr genau, aber wenn ich mir so das Programm der letzten Jahre anschaue, bin ich zumindest 2008 auf jeden Fall das erste Mal da gewesen, weil es sonst ja auch wenig Möglichkeiten gab, die meisten der Filme dann jemals nochmal regulär im Kino zu sehen.
Ja, deswegen einmal kurz vielleicht, Bernhard, ja, ein bisschen was vielleicht zu deiner Person. Wie ist dein Werdegang, wie hast du es geschafft, jetzt an dieses Festival zu kommen oder zu diesem Festival zu kommen?
Also ohne jetzt irgendwie die gesamte Kindheit zu erzählen, aber man kann es an dem Bild ganz schön aufmachen sozusagen. Also ich habe mit 12 beim Kinobesuch beschlossen, dass das mein Leben ist. So, ich wollte immer Filmregisseur werden und kam dann zum Theater. Ich wurde Theaterregisseur, ich habe das aufgegeben, weil ich mich nicht genial genug fand und kam wieder zum Kino zurück. Und habe dann als Castingdirektor meinen nächsten großen Job angetreten. Und während ich Castingdirektor war, was ich immer noch mache, seit 20 Jahren mache ich das bei Anja Dierberg Casting in Berlin, einer tollen Castingfirma. Und während ich diesen Job begonnen habe, bin ich auf diese Festivals gefahren schon, um quasi meinen Traum mal für ein Festival zu arbeiten, zu verwirklichen. Und tatsächlich hat mich dann einfach kein Festival genommen. Also ich habe auch Ablehnung der Berlinale bekommen etc. Irgendwie, ich wollte einfach irgendwo an irgendeiner Stelle mitarbeiten. Und dann hatte ich die Schnauze voll 2005 und dachte mir, ich muss selber was machen. Das war sozusagen in Kürze die Entstehung. Und ich habe dann natürlich ein gutes Netzwerk gehabt als Caster. Das hatte ich mir aufgebaut über Jahre. Und habe einfach ein Team mir zusammengeschart und habe diese Festival-Idee entwickelt, dass man in 14 Filmen als Weltreise ein Best-of des Festivaljahrs jenseits der Berlinale, also die Filme der noch stärkeren Festivals aus Cannes, aus Venedig, aus Locarno, aus damals war Rotterdam noch stärker, teilweise sogar stärker als die Berlinale, das ist jetzt nicht mehr so, Sundance war noch nicht so stark, also es hat sich etwas verschoben, aber aus diesen Festivals quasi Filme zu holen, die ich als herausragend fand, die damals meist noch überhaupt keinen Verleih fanden. Das hat sich ein bisschen geändert. Die Filme finden jetzt kleine Verleiher oder auch größere, aber laufen kaum im Kino. Und wenn, dann halten sie sich nur ein, zwei Wochen. Bis auf wenige Filme. Aber die Entwicklung des Festivals können wir ja später darauf zurückkommen. Das ist sozusagen in Kürze vielleicht zum Nachvollziehen mein Werdegang.
Dann habe ich jetzt direkt auf Anhieb zwei Fragen. Zum einen, welcher Film war das, den du mit 12 gesehen hast, wo du gesagt hast, okay, da jetzt möchte ich ins Filmgeschäft, jetzt möchte ich Regisseur werden oder sonst irgendwas?
Absurderweise ein Bud Spencer-Film, Plattfuß in Afrika. Und das Absurde ist, ich habe Bud Spencer nie gemocht, also auch nicht als Jugendlicher. Es war die Tatsache, in diesen Raum zu gehen, das war in Lohhof in Bayern. Ich komme aus richtig vom Land in Bayern, wo es also null Kultur gab, nur den Fußballplatz und die Sparkasse und sonst nichts und autowaschende Männer am Samstag Nachmittag. Und ich ging in dieses Kino und es ging die Leinwand an und der Ton und ich wusste, natürlich gepeinigt durch die enge kleine Welt, in der ich groß geworden bin, da will ich hin. Und noch dazu war ich Ministrant und war in, wie viele die Kunst lieben, bin ich quasi sakralisiert worden im Kino. Also für mich ist das Kino wie eine Kirche. Wenn ihr versteht, was ich meine in dieser Mischung. Also das können viele, die vom Land kommen, glaube ich, auch nachvollziehen, dass das Kino zu einem heiligen Ort geworden ist, zu einem Zufluchtsort aus der peinigen Enge von dummen Menschen um dich rum.
Du, das war auch in der Großstadt so oder in der größeren Stadt so.
Ja, also ich komme aus der kleinen Stadt mit 20.000 Einwohnern, ich kenne das genauso. Also ich kann mich auch noch an mein erstes Kinoerlebnis und dass das halt auch einschneidend für mich war mit 6 Jahren. Also ich war mit 6 Jahren das erste Mal im Kino und danach ging quasi gar nichts mehr anderes. Also es war immer, hat sich alles um Filme und Kinobesuche gedreht, die man sich ja immer entsprechend erquengeln musste auch. Also das war dann immer ein ewiges Warten, weil man so einmal im Monat ins Kino durfte und ja.
Absolut, absolut. Meine Eltern sind im Gegensatz zu dieser engen Welt sehr weit im Herzen und haben von Beginn an alles faszinierend gefunden, was ich gemacht habe. Und wenn ich das nicht gehabt hätte als Einzelkind, dann auch noch super supported sozusagen, dann wäre ich nicht rausgekommen aus dem Loch, sage ich jetzt mal.
Ja, das stimmt. Ja. Das ging mir auch so, dass ich oft so auch Sachen erquengeln muss. Also bei meinem Vater war es eher so, was ich in der Videothek haben wollte, habe ich bekommen. Und da waren natürlich auch immer die Filme mit FSK 18 Logo, so Godzilla und so, war immer absolut super verlockend. Und meine Mutter hat schon mehr drauf geachtet, dass es halt sinnvolle Filme beziehungsweise gute Filme sind, wo wir dann auch drüber gesprochen haben und so. Also ohne elterliche Sozialisierung und zu 99% durch meine Mutter wäre mein Leben auch ganz anders verlaufen.
Ja, total. Und dann natürlich der Fernseher, muss man auch sagen, dass natürlich der Fernseher ist der Lebensmittelpunkt gewesen. Das heißt, von Winnetou auf und ab, als Kind schon, also ich saß immer vorm Fernseher. Das kommt dazu, das darf man nicht vernachlässigen. Dann haben meine Eltern aber sehr früh auch mich reingeschleppt in die Filme ab 16. Schon als 13,5, 14-Jähriger kam ich dann in Deer Hunter, Apocalypse Now und diese Sachen. Also, und das waren die Initialfilme. Also, das sind die eigentlichen Initialbegegnungen, sind die mit Coppola und eben Werken wie Deer Hunter, ne? Kimino. Mhm.
Kommt mir wirklich vertraut vor. Ja. Auch wenn
man merkt, dass wir ähnlich alt sind. Ich bin schon Opa, 55, also früher war das für mich komplett Opa. Mhm. Mein Lieblingsautor Marcel Proust war da schon tot, ne? Also das muss man sich mal vorstellen.
Und dann die nächste Frage würde dann sein, du hast ja jetzt schon gesagt, dass du einiges getan hast, ne, mit Theaterregisseur und so weiter. Hast du dann trotzdem in dieser Zeit immer noch genug Zeit gefunden, um dich mit Filmen auseinanderzusetzen, um dann irgendwann zu sagen, okay, meine Kuration eines Festivals ist anders als die von anderen Festivals. Also hattest du die Zeit wirklich, dich, sag ich mal, filmisch so anzufüttern, dass du halt einen richtig prägenden Geschmack oder einen richtig, ja, wie soll man sagen, trendriechenden Geschmack oder vielversprechenden Geschmack entwickeln konntest?
Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, seit 12 war ich nichts als im Kino, kann man sagen, und habe dann auch natürlich im Fernsehen dazu gerüstet, auch die Spätabendfilme etc., die Fellinis und so. Also und meine Götter wurden dadurch geprägt. Also meine Götter sind Cassavetes, Fellini, Antonioni, Tarkovsky. Das sind und Kubrick. Das sind die 5, die ich für unerreicht halte, sozusagen. Und das sind meine Götter und die habe ich damals schon entdeckt. Und aufbauend auf dem ist das dann gewachsen natürlich. Mein erster Berlinale-Besuch war relativ spät, weil ich ja am Theater doch sehr eingebunden war. In den ganzen 90er Jahren war ich am Theater komplett absorbiert. Und da gingen wir halt dann immer nach den Proben ins Kino.
Ja, cool, cool.
Würdest du sagen, dass du damals auch schon, weil ich hatte auch so eine ähnliche Sozialisierung und ich habe dann natürlich auch, also mein heiliger Gral war in der TV-Movie die Anspruchswertung. Wenn irgendein Film da 3 Anspruchspunkte hatte, habe ich halt versucht, den auf jeden Fall zu schauen oder auf Video aufzunehmen. Aber so mit 12, 13, ich habe zu vielen Sachen auch gar keinen Zugang gefunden. Also ich glaube auch, dass ich mit Woody Allen nie so richtig warm geworden bin, liegt, glaube ich, auch daran, dass ich die meisten seiner Filme mit 12 und 13 gesehen habe und nie verstanden habe, wieso was 3 Punkte in Humor haben kann. Also ich habe da überhaupt noch nicht diesen Zugang gehabt. Würdest du sagen, dass du da auch schon den Zugang hast oder dass du da wirklich so eher so überwältigt warst und sich dieser Zugang dann später noch eher so auf so einer intellektuellen Ebene erschlossen hat? Oder warst du schon so gleichermaßen davon beeindruckt?
Also um kurz das aufzugreifen mit was man mit den Punkten. Bei mir war es die Zeitschrift Cinema. Ja. Ja, das ist also das würde ich heute würde ich das also quasi als Packpapier für Heringe ansehen. Das interessiert mich überhaupt nicht. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob es die Zeitschrift noch gibt. Also das ist für mich wirklich out of space, interessiert mich 0,0. Aber damals natürlich als 13-, 12-Jähriger habe ich das gesamte Line-up in jedem Cinema quasi auswendig gelernt und die Regisseure.
Mhm.
Ja, also ebenfalls. Genau. Also ich habe wirklich von A bis Z, dass ich von jedem Film den Regisseur weiß. So fing das an. Da hatte ich einen richtigen Ehrgeiz entwickelt. Natürlich konnte ich mir die Filme nicht alle angucken, aber ich habe von ganz vielen Regisseuren ihr Werk gewusst, aber sie noch gar nicht gesehen sozusagen. So, also so absurd ist das ja bei Jugendlichen manchmal. Zum einen und zum anderen habe ich sehr früh etwas, quasi mein Kunstsinn, glaube ich, kam im Kontra zur Plattheit und Normalität meiner Umwelt. Das heißt, ich habe einen Riecher entwickelt für das abseitige Besondere und Künstlerische, weil es eben ganz anders war als diese fuckbürgerliche Welt, die ich so gehasst habe. Hm. Diese Normalität der Tanten und der Onkels und was weiß ich, ne, so. Also dieses wirklich, wirklich nur der Pragmatismus und die Realität. Und mein Gott wurde dann Fassbinder dadurch, weil der natürlich als bayerischer Outcast der maximal radikalste Gegentyp war, auch schwul und gesoffen und Drogen quasi alles hatte, was in meiner Welt, bis auf den Alkohol, das hat sich gedoppelt, haben auch alle gesoffen in der Umwelt im Bayerischen Land. Das war das Einzige, was sie gemeinsam hatten mit Fassbinder. So kann ich es auch in der Musik beschreiben. Also wo alle AC/DC geliebt haben, war ich Frank Zappa-Fan. Na, das sagt, glaube ich, das, was ich, also das war der Beginn, dass mich diese Outcasts und diese Freaks wahnsinnig fasziniert haben.
Aber hast du dich dann auch, sag ich mal, eher leichtem geöffnet, weil ich meine, Tarkovsky, Fellini, Kubrick ist ja alles andere als, sag ich mal, das mittlerweile gängige Unterhaltungskino, aber halt auch schon in den 70ern nicht unbedingt der leichteste Stoff. So,
Unterhaltung hat mich nie interessiert, bis heute eigentlich nicht. Da bin ich, also ich habe jetzt durch meinen 15-jährigen Ziehsohn so richtig erst Marvel entdeckt. Also den Waschbär habe ich vor einem Jahr erst überhaupt gesehen. den ich wahnsinnig finde. Also den Waschbär, das ist für mich, also dachte ich mir, verdammt nochmal, ich habe viel verpasst. Also da muss ich ehrlich sagen, dadurch, dass ich auch dann so eine Theatersozialisierung habe, ne? Und Kleist war mir näher als Star Wars. Star Wars zum Beispiel hat mich nie interessiert. Also überhaupt der Unterhaltungsaspekt ist für mich ein Graus. Für mich interessiert das Philosophische. Mich interessiert das Kosmische, mich interessiert die Metaebene eines Bildes auch. Und ich komme sehr vom Visuellen her. Also für mich ist Fernsehen, wenn ein Bild nicht mehr erzählt, als die Realität einer Situation abzubilden. Für mich ist Kino, wenn ein Bild eine Metaebene hat, als Bild schon. Und es muss überhaupt nichts gesprochen werden. Ich bin den Text im Übrigen auch überschätzt.
Ja, sehr gut. Aber jetzt dann, da würde ich jetzt schon mal einmal auf ein Detail eingehen. Soweit ich weiß, lief bei euch auf dem Festival ein Film namens Bakurau. Die Information hatte ich von Tino. Den haben wir damals in Sieges gesehen.
Ja.
Und ich würde Bakurau weder seinen Anspruch absprechen oder seine Tiefsinnigkeit, noch seine, sag ich mal, oder seinen Unterhaltungswert, seinen, sag ich mal, auch ja, schon kleinen Hang zum eher Trashigen, zum Exploitation, zum, ja, vielleicht Gewalttätigen. Ja, das waren ja auch Bilder, sag ich mal, die in einem normalen Bahnhofskino, in einem Genre-Kino und in einem Genre-Film halt auch funktionieren, beziehungsweise die halt auch mit den Mechanismen arbeiten und die dann auch wirklich Leute wie Udo Kier mit da reinpacken, der halt auch wirklich eine Menge Trash inszeniert hat. So,
ja.
Also ist das trotzdem noch genug oder sagst du, nee, das ist einfach genau das richtige Rezept, was dieser Film hier anwendet?
Also Bakurau war einer unserer größten Erfolge, die wir hatten beim Festival, erstens. Zweitens, ich bin, das darf ich sagen, kein Fan von Bakurau. Das hängt damit zusammen mit dem, was ich vorher gesagt habe. Da habt ihr mich erwischt. Ich mag den Film nicht. Also, er bringt sehr viele Welten zusammen, das mag ich an dem Film, und ich schätze den Regisseur Kleber Mendonça Filho extrem als Künstler, und wir haben schon seinen ersten Film gezeigt, Neighboring Sounds, den ich wesentlich stärker finde und der mir schon in Rotterdam, der mich vom Sitz geholt hat. Das ist einer der Beispiele, wo ein Film in Rotterdam war, der hätte unbedingt auf der Berlinale sein müssen, Anfang des Jahres. Das ist das Beispiel mit Rotterdam vorher. So ein Film wäre jetzt nicht mehr in Rotterdam, der wäre jetzt vermutlich in Sundance. Also das ist, für mich war das eine Riesenentdeckung, und wir haben sein Werk weiter verfolgt, und ich wusste, den muss man natürlich zeigen. Und es ist ja auch nicht so, dass wir bei 14 Films, diese 14 plus 14 Filme, die es jetzt sind, dass mein persönlicher, also man kommt dann als Kurator ja auch, wenn man reif wird, sage ich jetzt mal, an einen Punkt, wo man den persönlichen Geschmack zwar schätzt und weiß und schützt, aber wo der nicht nur ausschlaggebend ist. Also natürlich stelle ich mich dahin und lobe Filme, die ich zum Teil auch nicht gut finde. Das ist einfach. Das kann mir kein kluger Kurator dieser Welt kann behaupten, dass er nur das zeigt, was er künstlerisch super findet. Das wäre dumm. Und meiner Meinung nach ist es vielleicht ein guter Kurator, aber keiner, der ein größeres Festival je leiten könnte. Das geht nicht. Ist unmöglich. Auch Frémaux macht schlimme Kompromisse zum Teil, die ich nicht unterstütze. Aber versteht ihr, was ich meine? Aber Marco Rau ist in der Mischung und in seinem Mut auch wieder ein großer Wurf, den Kier da reinzusetzen und die Science-Fiction-Ebene. Natürlich ist er hochpolitisch. Also das ist ein sehr komplexer Film, den ich überhaupt nicht kritisieren will. Ich gebe nur zu, dass es not my cup of tea ist persönlich.
Okay, ja gut, aber das ist ja schon mal gut zu wissen. Beziehungsweise auch schön, dass du dann so gesehen so ehrlich rausgehst und sagst, ja, vielleicht kann ich damit nicht anfangen, aber über den Schatten springe ich problemlos, weil ich halt sehe, was der Film anbietet.
Das muss man zeigen. Also auch bei 14 Films ist ja, das Best of meint ja auch, dass Filme, die Leute unbedingt sehen wollen auch, also die man echt, wo du als Botschafter bist auch, und du musst denen die Gelegenheit geben. Ne? Ich bin ja auch jemand, ein Mittler für Kunst, und ich kann mir nicht anmaßen sozusagen, dass jetzt meine persönliche Meinung, natürlich schreibe ich meinen Namen drunter und natürlich habe ich meine Lieblinge. Andersrum zeige ich Lieblinge, die vielleicht jetzt kein großes Publikum erreichen, wie Hema Hema jetzt aus Burna oder aus ich weiß gar nicht mehr, aus einem sehr kleinen Land kam der, also so ein Lieblingsfilm von mir vor einigen Jahren, wo die Leute gesagt haben, was willst du mit dem Zeug? Also da habe ich was Besonderes drin gesehen. So. Ja?
Würdest du sagen, dass sich die...
Aus Bhutan kam der, Bhutan, Hema Hema, ja.
Würdest du sagen, dass sich eher da das Unterhalterische eher stört, oder was verhindert, dass das so ein Liebling von dir wird, oder schon diese Genre-Elemente? Weil das fällt mir zusehend auf, dass immer mehr Filme reinkommen, die auch mehrere Genre-Elemente haben. Also 2015 sowas wie der Nachbar und Lobster, 2016 war dann Personal Shopper, 2017 Beautiful Day, Killing of a Sacred Deer, und 2018 ging es dann mit Birds of Passage, High Life und Burning weiter. Also sind das Filme, wo du dann auch eher keinen Zugang oder weniger Zugang findest, oder ist es das quasi bei Marco Rau so eine Ausnahmestellung?
Interessante Frage und auch interessante Titel, die du nennst. Ich finde, Burning hat kaum Genre-Elemente. Burning ist ein Meisterwerk.
Widersprechen sich, sorry, weiß ich dir reingrätsche, aber weil du gerade sagst, er hat keine Genre-Elemente, sondern ist ein Meisterwerk. Widerspricht sich das in deiner Wahrnehmung? Also, dass quasi Filme, die Genre-Elemente haben, können auch Meisterwerke sein, oder ist das so in deiner...
Ja, das ist eine gute Nachfrage. Nein, das meine ich nicht damit. Ja. Einen Punkt zu dem einen machen. Ich sehe da nicht viel Genre. Und im Übrigen, wollte ich sagen, ist der Film für mich wirklich ein Meisterwerk. Also das ist zwar einer der ganz großen Filme, der größte Film des Jahres, seines Jahrgangs, hat aber nichts damit zu tun, dass ob er Genre-Elemente hat oder nicht. Ist völlig richtig, dass Genre über die letzten Jahre große Bedeutung gewonnen hat. Das hat auch sicherlich mit dem Verkaufsaspekt zu tun. Das hat aber sicher auch damit zu tun, dass dass dieses radikale Arthouse-Kino, ich sag mal, nicht am Sterben ist, aber hatte seinen Höhepunkt schon erreicht. Also wir leben wieder in einem anderen Zeitalter, wo auch natürlich der Geschmack junger Leute eine große Rolle spielt und wo diese alten Meister, die ich so schätze, wie Ceylan zum Beispiel, die sind jetzt wirklich schon die Opas oder Carlos Regadas, so ein Film, das ist wirklich nur noch was für die Nerds, sage ich jetzt mal. Mhm. Und da gehöre ich leider an der Stelle dazu. Also das sind diese alten Männer, diesen Kunstaspekt. Das ist stirbt aus und selbst die alten Männer switchen schon um und zu denen ich Lanthimos nicht zähle. Lanthimos ist ja ein Fuchs. Also man kann ihn auch als Fake, als genialen Faker sehen. Also da weißt du ja nie ganz genau, ist er eigentlich wirklich ein ganz großer Künstler oder ist er ein Meisterfaker? Ne, das gehört ja zu seinem Werk dazu. Also Killing of a Sacred Deer ist auch nun absolut nicht mein Film, aber ich werde Yorgos immer zeigen. Seine Anfänge, also das war halt sein Anfang, war einfach unerreicht bis zum Ende. Das war noch ein echter Wurf und danach hat er eben sich sehr, sehr diesem quasi amerikanischen auf seine schräge Art dann genähert, ne?
Mhm. Ja. Denn, also ich glaube, das ist so, also
da spreche ich für uns. So große Darsteller hat.
Sorry, dass ich kurz reingekommen habe. Ich glaube, da spreche ich für uns alle drei, dass so das Metathema von unserem Podcast ja so ist, immer auch so Freunde von Genrefilmen, so den Blick immer ein bisschen zu weiten auf Filme, was es da noch so abseits des Randes gibt. Also zum Beispiel mit Burning rennen wir auch bei unseren Zuhörern offene Türen ein. Ich glaube aber, wenn wir einen Film wie Neighboring Sounds empfohlen hätten viele Hörer kaum noch Lust gehabt, sich Bacurau anzuschauen. Wenn wir aber Bacurau empfehlen, können wir, glaube ich, so diesen Blick weiten und sich anschauen, was der Regisseur sonst noch so gemacht hat. Also wir brauchen quasi immer so ein bisschen diese Genre-Elemente als Türöffner, weil du auch gerade Regadas erwähnt hast. Also jemanden mit Our Time zu konfrontieren, der sich bisher noch nie mit Arthouse auseinandergesetzt hat, ist natürlich völlig erschlagend. Also ich glaube, für Filme wie Regadas muss man jahrelang erstmal, ja, geknetet werden, bis man da aufnahmefähig ist, überhaupt für, würde ich sagen.
Interessant ist sozusagen, was wir jetzt herausgearbeitet haben, ist ja das, dass ich ein bekennender Vertreter dieser radikalen Arthouse-Filmkunst bin, im Grunde, auch von meiner Provenienz her. Und dass ich aber wiederum jetzt über die Jahre da lockerer geworden bin und dazu lerne und nicht nur die anderen Sachen zeige, sondern auch zu schätzen weiß und mir auch Regadas, also ich finde Our Time in Teilen sexistisch, finde ich problematisch. Ich finde ihn als Künstler fantastisch, aber ich finde den Film hochproblematisch. Ich habe überlegt, ob ich ihn überhaupt zeige, wegen seiner deutlich sexistischen Anteile, also sein Geschlechterbild ist zum Davonlaufen. Das würde ich ihm auch sagen, dass ich das sehr, sehr schwierig finde. Mhm. Aber das ist mal jetzt in Klammern. Also das heißt, ich stelle auch diese älteren Arthouse-Herren in Frage zum einen. Und ich habe auch wirklich da eine größere Toleranz und eine größere Wertschätzung für eben dieses, was ihr mit Genreanteilen jetzt nennt. Wir können uns gerne über einzelne Titel unterhalten. Lobster zum Beispiel ist ein kalter Film, aber ist natürlich in der Konstruktion so unglaublich anarchistisch. Und diese Geschichte ist so zynisch erzählt, dass erwischt mich dann natürlich total, obwohl ich mit dem Hauptdarsteller ein Problem habe.
Colin Farrell?
An der Stelle, ja, das ist, also mir fehlt was an ihm, sage ich jetzt mal, als Schauspieler.
Okay. Ich finde das aber.
Denn mal?
Entschuldigung, ja, André. Ja, ich wollte nochmal, ich finde das sehr reflektiert, ich finde, du bist sehr reflektiert, wenn du jetzt auch gerade über Film sprichst, wenn du über Metaebenen sprichst, wenn du jetzt auch schon über Darsteller sprichst, wenn du auch schon bestimmte Themen jetzt wie Sexismus und sowas ansprichst. Wie stark fließt sowas denn auch in die Kuratierung eurer Filme ein, wenn ich an der Stelle mal das anfragen kann? Geht ihr da rein vom filmischen Kunstaspekt ran oder bist du auch da sehr reflektiert, wenn es um die Programmauswahl geht, dass du schaust, dass ihr keine Tropes aufs Festival holst, die solche Themen bedienen könnten, positiverweise bedienen könnten?
Es ist mehreres ineinander. Also wir machen das Programm ja zu zweit, Susanne Bieger und ich. Und ihr Einfluss ist immer stärker geworden und wir sind wirklich ex aequo. So. Man sieht ja auch, dass wir sehr, sehr weiblich geworden sind. Das ist ihr Einfluss, den ich nicht jetzt zähneknirschend annehme, sondern der in mich selber so tief eingeflossen ist, dass ich auch die Schnauze voll habe von den alten Männern, die immer das Gleiche machen. So. Also wir diskutieren wirklich in der Kuratierung jede Position ganz genau. Und wir legen auch auf dieses politische und auch genderpolitische immer größeren Wert. Das ist, da muss ich wirklich betonen. Also wir fühlen auch richtig in den Auftrag, dass wir da sehr genau sind. Bei Our Time war es wirklich knapp davor, dass wir gesagt hätten, wir zeigen ihn nicht. Damals. So.
Ja.
Es gibt aber auch den Fall, dass jemand von uns beiden von einem Film so erwischt wird, unter anderem mag ihn nicht, wie zum Beispiel ich von El Gran Movimiento, der bolivianische Film, der heute läuft, der für mich das Entdeckungswerk war in Venedig, mit dem Susanne gar nichts anfangen kann. Zum Beispiel, das gibt's auch bei uns, wo ich dann sage, der muss rein. Und dann gibt es Filme, die für sie in mehrerlei Hinsicht, sei es auch politisch, wichtig sind, wo ich dann sehe, wir sollten das machen. So, also es ist alles in einem. Es ist nicht alles nur intellektualisiert. Und dann gibt es auch manche Titel, wo man einfach, wenn wir Spencer kriegen als Deutschland-Premiere, dann gibt es für mich, unabhängig davon, was ich von dem Film halte, überhaupt kein Zögern. Den zeigen wir natürlich. Doch ganz klar, den will jeder sehen. Mhm. Und es gibt dann ihm jetzt genderpolitisch nichts auszusetzen. Man kann den Film auseinandernehmen. Man kann auch Kristen Stewart's Performance diskutieren. Ich kann als Caster auch einiges dazu sagen, was ich jetzt hier nicht machen will. Ich sage nur, das ist nicht der Punkt, sondern der Punkt ist, das ist ein Must in diesem Line-Up, Punkt aus. Also es wäre absurd und das wäre ein Nerd-Line-Up und das sind wir auch nicht. Versteht ihr, das ist wirklich so ein Puzzle. Es gibt keine eindeutigen Antworten dafür.
Ja, ich würde aber auf jeden Fall mitdiskutieren, wenn es um Spencer geht. Und habt ihr denn schon mal so einen richtigen, ja, Skandal, Schrägstrich, Shitstorm gehabt? Also, dass euch so ein Film wirklich um die Ohren geflogen ist? Nee. Obwohl euch die, sage ich mal, vielleicht auch Gefahr bewusst war, dass es euch um die Ohren fliegen kann?
Also, ich sag mal, an der Grenze, Skandal überhaupt nicht. Skandal und Shitstorm überhaupt nicht. Es war ein Film an der Grenze, wo man diskutieren kann, war er bei uns richtig, das ist Seaburg. Von Benedict Andrews mit Kristen Stewart.
Oh ja, ja.
Schon wieder Frau Stewart.
Genau. Genau. Ihr versteht, was ich meine?
Ja, also war ein mittelmäßiger Film meiner Ansicht nach.
Genau. So. Ja. Ich weiß nicht, ob ich es nochmal gemacht hätte. Und ich habe dann vom Publikum, für das ich den Film dachte, am Ende des Festivals, am Ende einer sehr kunstkuratierten Edition, dachte ich, dann tut das gut. Aber da das Publikum dann auch nicht drauf angesprungen ist, hat es mir gesagt, du hättest es besser nicht machen sollen. Das ist so ein Fall sozusagen. Und da haben, wie ihr ja auch jetzt reagiert habt, das ist ja eine Reaktion, die mir ja auch nicht gefällt, weil ich ja selber auch weiß. So, ne? Also, dass Kristen Stewart da ihre Berechtigung hat, ist was anderes als der Film als Gesamtes. Was will der Film? Na, was macht der Film? Und das ist kuratorisch nicht ganz richtig gewesen.
Ich finde, was kuratorisch sehr richtig war, war The Tribe zu zeigen, aber das war auch der Film von meiner Festivalwahrnehmung, der halt auch am meisten das Publikum schockiert, beziehungsweise gegen Ende teilweise auch überfordert hat, was ich immer legitim finde. Ich finde, das müssen Filme teilweise auch. Aber das war so das Einzige, wo ich auch so dachte, okay, da war ein weiter Teil des Publikums nicht drauf vorbereitet auf den Film. Was ich aber auch immer super spannend bei Festivals finde, also auch bei der Berlinale.
Genau, da gibt es gar keine Diskussion. Das ist einer der wichtigsten Filme der letzten, meines gesamten Festivals. Wenn ich 10 nennen müsste, die quasi wirklich groundbreaking waren, dazu gehört Ray Garras natürlich, Silent Light, einer der wichtigsten Filme der letzten 20 Jahre. Und dazu gehört, vielleicht nicht auf der Ebene Silent Light, aber innerhalb, wenn ich jetzt wenn wir einen Trailer machen würden, wir haben ja einen neuen Trailer des Festivals, wie ihr gestern gesehen habt, oder du, Tino, quasi als wie eine Dia-Show kunstvoll zusammengeschmiedet, einfach das Line-Up. Wenn wir aber einen Kansen-like Trailer machen würden, als Puzzle der Best-Ofs, da wäre The Tribe dabei.
Ja, absolut.
Das ist der Film mit den Sprach wie Gehörlosen, ne?
Ja. Ja, Genau, und da ist mir völlig wurscht, was irgendjemand dazu sagt. Da gibt es keine Diskussion. Das ist einer der wichtigsten Filme gewesen, die ich gesehen hatte. Und da könnte mir auch jetzt irgendein geschätzter Nerd sagen, was weiß ich, aus dem New York Film Festival oder so, den ich sehr schätze, oder Fachmann, also ich meine das nicht despektierlich, sondern jemand, der halt sozusagen, ich würde mich auch als Nerd bezeichnen, ne? Also ich meine das nicht despektierlich, sondern eher sozusagen eine Ausrichtung von jemand, der konzentriert, Spezialist ist, sage ich jetzt mal, ja. Ein Spezialist, ein Filmkunst-Spezialist könnte mir sagen, er findet den Fake, dann würde ich sagen, das ist deine Meinung, ich habe eine andere, es wird mir völlig wurscht. Aber wenn jemand mir bei Seaberg so eine Reaktion hat, dann merke ich, da beißt sich was in mir, weil ich will nicht als derjenige dastehen, der ihn verteidigt.
Ja. Und gerade an so einem Film wie The Tribe merkt man halt auch, wie wichtig das Festival ist, denn nach dem Festival war er ja gefühlt, oder wahrscheinlich nicht mal gefühlt, er war in Deutschland nie wieder zu sehen. Kinostart hat er meines Wissens nach auch nicht, und ob es da jemals einen offiziellen Heimkino-Release gab, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Also der war einmalig zu sehen, danach war er halt einfach weg.
Ja, genau. Und der Regisseur hat mit Luc Sombourg seinen nächsten Film groß angekündigt, der wurde von allen gefördert und er kam bisher nicht.
Ja.
Zu Potte. Ich weiß nicht, wo der Film ist, ob er ihn je gedreht hat, keine Ahnung. Slaboschpützki. Miroslav Slaboschpützki.
Ja. Wird es schwieriger, diese Filme zu kriegen, wenn sie jetzt auch, sage ich mal, von diversen Streaming-Diensten umworben werden?
Diversen ja, aber bei Mubi nein. Wir haben 4 Filme von Mubi und betrachten Mubi als Partner.
Ja.
Also wir werden die Partnerschaft auch ausbauen. Bei Netflix ist, ja, lasst es mich so sagen, Pain in the Ass. Ja, es ist, was soll ich dazu sagen? Du kriegst nicht mal eine Antwort.
Ja, okay. Und habt ihr das jetzt schon öfter mal gehabt, dass ihr um Filme, sag ich mal, euch beworben habt oder dass ihr Filme umworben habt, wo ihr dann erfahren musstet, okay, die sind aber jetzt schon an Netflix verkauft oder verdealt?
Total, ja. Natürlich, klar. Klar, mehrfach auch in diesem Jahr.
Was habt ihr dafür? Also hast du ein Beispiel?
Das Beispiel nenne ich nicht, was ich jetzt anspreche. Das ist komplex, deshalb nenne ich es nicht. Aber ich hätte Father of the Dog natürlich gern gezeigt von Jane Campion und wir haben es gar nicht versucht.
Okay, ja gut, ich meine, das ist für die ja wieder so ein Prestige-Ding, mit dem sie bei den Oscars wahrscheinlich oder bei anderen.
Ja, also Jane Campion auch als Frau wäre bei den 14 dabei gewesen. Also auch im strengen 14 allein ab und auch Australien. Hätte ich gerne quasi als Ende der Welt, also, ne, Bolivien bis Australien wäre noch schöner gewesen als Bolivien bis Japan.
Hat diese 14 irgendwann mal eine Bewandtnis gehabt oder war das am Anfang eher Zufall und ist dann so zum Trademark geworden?
Also ich habe mir überlegt, das war beim Hofer Filmfestival 2005, als ich entschieden hatte, dass ich selber was kreiere und habe die Regionen zusammengezählt, die ich spannend fand auf meinen ganzen Festivalreisen und habe tatsächlich dann eben Südamerika zu einer Region gemacht, Nordamerika zu einer, Afrika und Europa, Osteuropa, Südeuropa und so weiter und dann Fernost und kam dann auf 14. Und die 14 ist eine interessante Zahl, denn ich wusste, einen deutschen Film will ich dazu zeigen und dann werden es 14 plus 1 ist 15 und das war für mich so magisch. So fing das an. Und dann habe ich nach einem Titel gesucht und irgendjemand hat dann gesagt, warum nicht in 14 Filmen um die Welt? So kam das zustande. Also auf einer Autofahrt habe ich das entschieden. Es sind 14. Und natürlich hat das changiert dann. Ursprünglich dachte ich für Fernost einer, aber das ist natürlich Quatsch. Fernost ist, wie man sieht, China, Korea, Japan dann auch manchmal. Und damals war es dann noch der indische Subkontinent, der nicht immer einen so starken Film hervorbringt. Ne? Also es war dann eben der Nahe Osten mit Israel und die islamische Welt sozusagen, Syrien, Libanon, Palästina etc. quasi, dass man das doppelt, die Region kannst du nicht einerseits vertreten, aber und dann der Iran war klar, dass da drin sein muss, der indische Subkontinent war klar, Südostasien war klar und Fernost, also dann Ostasien war klar, dass eine Position ist. So entstanden die 14. Und jetzt changiere ich ein bisschen und Europa waren damals 4 oder so und jetzt werden es manchmal 6.
Und wann beginnt dann so gesehen deine Auswahlarbeit? Also wie?
Sundance. Ja.
Also wobei meine Auswahl noch im selben Jahr. Also noch im selben Jahr.
Also ich sag mal, also fürs Filmfest München sammle ich ja, weil Filmfest, ich bin ja der Head of International Program beim Filmfest München. Sonst könnte ich das ja alles gar nicht machen. wenn das Filmfest München mich nicht durch um die Welt senden würde, ne? So. Mhm. Das ist ja, dieses Festival ist ja quasi mein Zubrot oder meine persönliche Visitenkarte. Aber eigentlich bin ich internationaler Programmer beim Filmfest München seit 2008. So. Deswegen werde ich ja um die Welt geschickt und deswegen bin ich jetzt auch im September, Oktober natürlich nicht nur in Venedig gewesen, sondern auch in San Sebastian. Ich war im Oktober in Pusan und in Elguna, Ägypten. Und im Januar geht es dann nach Rotterdam etc. pp. So, ne? In manchen Jahren war ich in Teheran, in Tokio, in Sochi, in Montreal etc. Wer kann denn das finanzieren? Wer hat denn die Zeit und die Möglichkeit? Das ist, weil mein Hauptjob ist Programmer vom Filmfest München. Ne?
Ja.
So. Und deswegen, meine Auswahl für München beginnt in Locarno. München ist im Juli, Locarno ist im August, fürs nächste Jahr dann.
Ja, okay.
Und meine Auswahl für Around the World fing da auch immer an, schon sozusagen für das Folgejahr, weil wir, als wir anfingen, gar nicht aus dem gleichen Jahr die Filme bekommen haben. Ich habe ja die vom Jahr davor dann gezeigt. Kein Mensch gibt mir eine Berlin-Premiere als Anfänger von einem größeren Film, der im gleichen Jahr rauskommt oder so. Wir haben ja da das Jahr davor wiederholt. Und jetzt, erst über die Jahre, wo wir das aufgebaut haben, haben wir es eingegrenzt und zeigen gar nichts mehr aus dem Vorjahr und bleiben im gleichen Jahr. Insofern beginnt es in Sundance. Und dann ist ja die Berlinale, die ja für uns nicht in Frage kommt. Wir sind ja sozusagen das Gegenprogramm, obwohl wir die Berlinale sehr schätzen und wir unter dem Dach der Berlinale auch verwalterisch sind durch den World Cinema Fund. Also ich bin Teil der Berlinale verwaltungstechnisch sozusagen, aber wir wiederholen ja nichts davon. Wir sind keine Konkurrenz, da wir ja nur Berlin-Premieren zeigen bei Around the World in 14 Films.
Also da ist man sich noch nie ins Gehege gekommen?
Nee, wie? Also ich zeige einfach die Sachen, die nicht auf der Berlinale laufen. Also insofern.
Okay, ja, aber ich meine, gab es nicht schon mal auch Filme, die auf der Berlinale gelaufen sind, die du dann auch trotzdem gerne gezeigt hättest?
Ja, Kobarice hätte ich gezeigt, aber geht natürlich dann nicht. Alexandre Kobarice finde ich den Film der Berlinale, die Entdeckung der Berlinale.
Hm. Wie viele Filme hast du so?
What do we see when we look in the sky, ne? Hm.
Wie viele Filme hast du so pro Jahr ungefähr auf deiner Longlist und wie sieht denn dieser Prozess aus, wenn du das so runterdampfst? Also natürlich auch die Filme, die du bekommen kannst, aber was sind so deine Entscheidungsfaktoren schlussendlich? Also wirst du ja wahrscheinlich auch manchmal dich von Herzensfilmen, schweren Herzens dann auch trennen müssen, eben weil du halt eine große Bandbreite bieten möchtest.
Komischerweise bleibt dann doch, also mein Blick ist sehr früh schon klar, dass das, was für uns ist, es ist ganz selten, dass ich einen Film nicht zeigen kann, den ich jetzt unbedingt gewollt hätte, ehrlich gesagt. Also mein Blick ist sehr, sehr selektiv und ich spüre sehr früh schon, meistens an einer Viertelstunde schon, es geht in die Richtung, der wäre was für München und das ist so stark, das muss bei Around the World sein. Mhm. So. Also das heißt, die Schubladenkasten ist total klar in meinem Kopf. Also ich habe extreme Schubladen, muss ich mal ganz klar sagen. Das meint jetzt, Schubladen sind in Deutsch immer negativ konnotiert. Aber ich habe diese Ablagen sozusagen, wie im Outlook kommt in den und da in den Ordner rein sozusagen. Ne? Mhm. So. Allerdings werde ich dann auch, ich arbeite ja mit jemand zusammen, mit Susanne, insofern werde ich dann auch mal überstimmt oder ich kriege eine Gegenmeinung sehr oft. Ne? Also das heißt, dieses Bild ist ja dann im Fließen. Susanne sieht die Sachen ja von Sundance. Die ist physisch in Sundance auch, wenn es denn geht wegen der Pandemie. Sie ist diejenige, die Sundance erstmal sichtet und die restlichen Sachen machen wir zusammen oder ich mache es allein. So, und dann stimmen wir uns ab über Links oder so. Das heißt, es wird schon dann genau, sehen tue ich rund 500 im Jahr. Mhm. Davon sind sowieso schon mal 350 überhaupt nicht diskutabel. Ne? So. und aus vielen gehe ich auch sehr früh raus, sage ich ganz offen. Mhm. Das tue ich mir nicht mehr an in meinem Alter. Das ist einfach, ich bin nicht die Generation, das sage ich einfach ganz offen. So ältere Programmer würden sagen, das geht überhaupt nicht. Ulrich Gregor würde mich lynchen, ne? So, den ich total schätze, aber ich sage einfach ganz offen, ich tue mir das nicht mehr an. Das ist verlorene Zeit.
Aber darf ich kurz einhaken? Was wären das für Filme? Also ich meine, du weißt ja auch schon von gewissen Filmen im Vornherein, dass die niemals fürs Festival, egal ob jetzt München oder Around the World in 14 Films, wie ich vorhin komplett falsch gesagt habe, es tut mir nochmal leid an dieser Stelle, aber du hast doch, du weißt ja schon, bei gewissen Filmen, die werden niemals in Frage kommen für diese jeweiligen Festivals, so. Und musst du die dann trotzdem sehen?
Nee. Das, also das kann ich entscheiden dann, ob ich mir das, müssen tue ich überhaupt nichts. Also wie gesagt, über die, so habe ich aber nicht begonnen zu sichten, ne? Also ich mache das jetzt ja nun mein ganzes Leben lang sozusagen, und ich saß von A bis Z drin in den Sachen, ne? Was weiß ich schon, als beim ersten Filmfest München saß ich in Hans-Jürgen Süberberg 5 Stunden die Nacht, ein Monolog von Edith Kleber und so weiter. Ich habe das alles durchgesessen, ne? So, also nicht das hier. Na, also nicht nur meine Lieblingsfilme wie Belatar, Satan Tango oder so, das sind meine Lieblingsfilme. Da ist, oder bei Love Diaz, da ist 8 Stunden ist kein Thema, da sitze ich drin. Na, also, aber es gibt eben vieles, was unausgegoren ist und sehr früh schon unausgegoren, im ersten Bild schon unausgegoren, etc. Und aber es ist auch nicht so, dass meine Meinung dann quasi für mich feststeht. Also und meine Meinung ist sozusagen mein eigener Gott oder so. Es ist dann so, dass ich natürlich auch mit anderen Programmen sehr viel spreche, natürlich lese über die Filme und mich auch mal vertue. Also Sachen, wo ich nach einer Viertelstunde raus bin, weil ich vielleicht einfach gerade not in the mood war, und dann lese ich, was einfach im zweiten Teil des Films passiert oder so. Oder habe auch mal die Nerven verloren und bin zu früh raus und habe den Film dadurch eigentlich gar nicht gesehen. Es gibt Filme, von Cristi Puyo zum Beispiel, wenn man die letzten 10 Minuten nicht gesehen hat, dann hast du gar nichts gesehen, denn der Film wird eigentlich erst die letzten 10 Minuten erklärt. Mhm. Der Tod von Herrn Lazarescu musst du durchsetzen, sonst hast du gar keinen, du weißt überhaupt, du verstehst die Konsequenz nicht, und die späteren Puyos noch extremer. Mhm. Da sind die letzten 5 Minuten, erklären den ganzen Film und lassen ihn völlig anders, beleuchten ihn ganz anders. Aber welcher Weltkünstler hat dieses Raffinement? Es wäre natürlich besser, wenn man sich die Zeit nehmen würde für 1300 Filme. Die Zeit habe ich nicht mehr. Ich habe jetzt auch Familie. Also irgendwie so. Na, ich bin auch jetzt nicht das Maß aller Dinge, und ich täusche mich auch mal.
Also gibt es einen Film, den du jetzt, sage ich mal, nicht beendet hast oder vorzeitig beendet hast und den du trotzdem dann gerne auf dem Festival gehabt hättest, aber eben aufgrund der Tatsache, dass du ihn nicht zu Ende gesehen hast, dann ja außer Acht gelassen hast?
Nein, das gibt's dann nicht. Also da höre ich dann schon genau zu, was mir andere sagen. Und es ist auch, wir sind ja auch zu zweit. Und wenn Susanne ihn dann gesehen hat, dann ist das für mich kein Thema. Da muss ich nicht, da vertraue ich dann. Ne? Also ja. So ist es auch nicht. Und es gibt auch den seltenen Fall, dass ich einen Film zur Hälfte gesehen habe, dann sehr viel drüber gelesen und gehört habe, und es gibt absolut keine Chance mehr, das zu sehen. Und dann zeige ich ihn. Das gibt es auch. Also, ja, ich sage jetzt viele verbotene Dinge, und die heiligen Programme dieser Welt, vielleicht von diversen A-Festivals, würden mir jetzt da in ihrer Heiligkeit quasi mich nicht mehr ernst nehmen. Who cares? Also, das ist meine Position, und ich mache es so.
Ja, ist ja auch okay. Ich meine, am Ende des Tages ist es ja nur wichtig, dass die Filme, die angeboten werden,
ja,
den Leuten gefallen, beziehungsweise irgendwas in den Leuten auslösen. Und man halt sich den Ruf erarbeitet, dass man schon irgendwo bewusst genau die Filme gewählt hat, um eben halt diesen Ruf sich zu erarbeiten. Also
es gibt dann auch keiner zu. Also mir kann keiner erzählen, dass Thierry Frimaud jeden Film der Competition und Acerta Regard immer von A bis Z 100% gesehen hat. Das glaube ich nicht. Ich glaube es nicht. Da kommen Situationen sozusagen, wo der in letzter Minute reinkam und sein wichtigster Mitarbeiter hat ihn gesehen oder sowas. Er hatte nicht mehr die Chance, oder ich natürlich dann im Nachhinein, aber in der Moment der Entscheidung, wo die Entscheidung getroffen werden muss, kann sein, dass ich mich täusche, aber
das glaube ich auch, dass viele Jurymitglieder gar nicht diese Zeit haben, beziehungsweise die Filme vielleicht auch unter ganz unterschiedlichen Umständen sehen. Das hat ja auch zum Beispiel sowas wie Regardas dann auf einem Laptop zu schauen, weil man einen Ansichtslink bekommen hat, wo vielleicht auch noch ein Wasserzeichen drin ist, und 360p ist ja auch wieder was ganz anderes als dem Kino zu sehen. Also ich glaube auch, dass Kuratoren und Jurymitglieder das Bestmögliche alle tun, aber dieser Aufgabe 100% gerecht zu werden, ist ja ein Ding der Unmöglichkeit.
Nein, es gibt auch Blindbuchungen. Das kann mir niemand erzählen. Es gibt Blindbuchungen, weil manche Amerikaner dann vielleicht den Film gar nicht rausgeben vorher. Mhm. Ich kann nicht für Cannes sprechen. Cannes ist wirklich unique. Also das ist so big. Das ist so eine Wahnsinnsarbeit, die machen. So viele Leute, die entdeckt haben, ob man Frimaud mag oder nicht. Das ist so ein Lebenswerk, diese 20 Jahre, diesen Wahnsinn auszuhalten. Und so vieles, was mich auch bewegt hat, wie Puyo, solche aus der Taufe gehoben zu haben. Porumboyo etc. pp. Da habe ich größten Respekt davor. Aber ich sage mal, unterhalb kann, weiß ich jetzt nicht, mit Sicherheit kommt das vor, dass natürlich ein Barberer, einem Amerikaner natürlich die Premiere verspricht im Wettbewerb und nichts gesehen hat davon. Ist doch völlig klar. Ist doch völlig da weltfremd, das zu behaupten, dass das nicht so vorkommt.
Und was mich noch generell interessiert, also wie ihr das Marketing macht, weil ich gehe in Berlin auf ziemlich viele Festivals, wo sich ja dann auch irgendwie ein paar Monate später viele Filme von Around the World in 14 Films wiederfinden. Und auch sowas, ich nehme jetzt so mal Highlife als Beispiel, weil er auch durchaus Genre-Elemente aufweist, ja, der dann auf anderen Festivals läuft. Bei euch sind zwei Vorstellungen innerhalb kürzester Zeit komplett ausverkauft und auf einem Festival, das auch eher Genre-Publikum bedienen will, ist der Film dann nur halb voll. Wo ich aber immer denken würde, dass Zuschauer, die so Genre-Vorlieben haben, sich ja generell mehr im Netz informieren. Also es ist ja schon natürlich viel Klischee-Vorstellung, aber fällt ja schon eher in diese Nerd-Richtung rein, während ich das Publikum von Around the World in 14 Films eher als generell an Film interessiert und sehr offen empfinde, aber dann zwangsläufig auch nicht annehmen würde, dass sie sich so stark über Filme oder was gerade gezeigt wird, überhaupt informiert wird. Also wie schafft ihr es, dass der Saal nahezu immer voll ist?
Also bei dem Film funktioniert es natürlich über Claire Denis. Dann funktioniert es natürlich über diese Kontinuität der 15 Jahre. Also wenn ihr am Anfang dabei gewesen wärt, als wir in Babylon da teilweise echt vor 40 Leuten saßen, das gab es schon auch. Ne? Also das ist gewachsen. Das ist gewachsen und wir sitzen natürlich auch im Zentrum dieses Top-Publikums, der Film-Buffs oder wie soll man es nennen, der Arthouse-Liebhaber, der Künstler, der Leute, die mit Film selbst zu tun haben, der Cinephilen, der Cineasten, wie man es auch immer nennen will, der Nerds, ja, so, wie gesagt, nicht negativ verstehen den Begriff, derjenigen, die sich einfach, der Spezialisten, wir haben auch alles getan, auch durch die Patinnen und Paten, eben auch das zu pflegen, dass wir sowas wie ein Kultort vielleicht hoffentlich, das wäre der Traum, für diese eben künstlerisch interessierten Menschen sind. Und dann kommt dazu, dass ein Film von Claire Denis war und dann kommt dazu, dass Robert Pattinson mit seiner Fangemeinde dann eben auch noch dieses Mainstream-Publikum anzieht. Das heißt, dann saßen eben auch nochmal 100 drin, die nur wegen Pattinson reingingen. Also der Film deckt halt dann alles ab, ne?
Würdest du denn sagen, dass ihr über die Jahre, die das Festival jetzt schon gibt, habt ihr beobachtet, welche Leute zu euch kommen, das Programm auch entsprechend ein wenig darum gestaltet oder habt ihr einfach wirklich knallhart gezeigt, was ihr wolltet und quasi darauf gehofft, dass die Leute wiederkommen?
So fing es an, ganz klar. Also es hat sich ja auch entwickelt und sowas wie Spencer hätte ich ja nie gekriegt früher und das wäre auch vielleicht jetzt nicht unbedingt im Fokus gewesen, hätte man gesagt, der ist zu kommerziell. Und das hat sich ja gewandelt, das Bild. Also es hat angefangen wirklich mit der mit dem Ureigenen. Also was ich vorhin sagte, mit diesem kuratorischen Wandlungsprozess hin zu meiner Meinung nach reiferen kuratorischen Ansatz, wie er jetzt bei uns praktiziert wird, das wächst mit der Größe. Also die Größe, die wir haben, erlaubt die ultrapersönliche Auswahl auch gar nicht mehr. Das hat mit mehreren Aspekten. Ne? Also wir haben ja den Aspekt natürlich auch von einer Klientel, von einer politischen Verantwortung. Unser Hauptträger ist das Auswärtige Amt, Audi, Arte. Also das sind schon mal drei Monolithe sozusagen, ne? Drei Welten. Dann haben wir natürlich uns selbst die Verantwortung für das Feld, für das Genderfeld, sage ich jetzt mal, gegeben. Ja. Das ist für ein ganz großes Anliegen. Wir wollen uns aber auch den entdeckerischen Punkt erhalten. Das heißt, du hast schon mal die ganz großen Premieren, die willst du haben, der Filme, die künstlerisch interessant sind. Mhm. Dazu gehört jetzt natürlich der Almodóvar, dazu gehört natürlich der Larraín Spencer. Dann hast du natürlich diese Aufgabe, die wir uns selber stellen mit der Entdeckung. Da hast du natürlich diese ganzen Anfänger-Hit, The Road aus dem Iran. Und dann hast du natürlich den Aspekt, dass du dem weiblichen Kino diesen riesigen Raum geben willst, was meist mit einer Entdeckung zusammenkommt, weil das jetzt ja sozusagen aller Orten mit jungen Filmautorinnen immer interessanter wird, wie Murina, The Hill Where Lionesses Roar, aus, eine Riesenentdeckung aus Kosovo, mhm. wo sich das dann trifft. Aber es sind eben diese verschiedenen Aspekte, denen wir gerecht werden wollen. Und dann gibt es natürlich noch diese, diese Arthouse-Götter, denen ich auch die Treue halte. Natürlich zeige ich den neuen Miguel Gomez, ne? Der, also sein Zugua Diaries. Vielleicht nicht sein bester Film, aber natürlich ein Film über der einzige Film, der wirklich eine Antwort auf Covid gibt, ne? Eine persönliche Vision, wie sie da in Quarantäne sitzen, familiär. Und das ist natürlich auch, weil ich eben der Kirchengemeinde natürlich auch diese Autoren nicht vorenthalten will, die für uns alle so wichtig waren und sind. Und vielleicht auch mal mit einem kleineren Werk dann hier bei uns einen Raum gebe. Ist das verständlich, was ich sage?
Ja, absolut. Also wie gesagt, deswegen war meine Frage eben genau dahingehend. Ne? Es hat sich entwickelt eben, aber deswegen natürlich startet man mit dem Blick auf, was haben wir. Aber wenn es etabliert ist, kannst du natürlich viel freier natürlich auch agieren letztendlich. Und du sagtest eben ja auch so schön, dass ich natürlich in einem guten Umfeld liegt, ne? In der Kulturhauptstadt. Ja. Würdest du sagen, dass euer Festival auch in anderen Städten funktionieren könnte? Oder bist du schon sehr froh, dass ihr, oder ist es schon wichtig, dass euer Festival auch in Berlin stattfindet? Glaubst du schon, dass es da perfekt aufgehoben
ist? Ich würde manche der ganz großen Filme nicht kriegen, wenn wir nicht das aufgebaut hätten in Berlin. Und durch Berlin sind wir, glaube ich, zur echten Alternative zur Cologne Conference und zu Hamburg sogar geworden und zu Mannheim. Mhm. Dass die Filme zu uns als Deutschlandpremiere eben vorzugsweise dann geben, gibt es jetzt auch schon. Und natürlich kann ich mich nicht mit Hamburg vergleichen. Das ist ein hochgeschätztes, großes Filmfestival, das nächstgrößte nach München. Aber das zeigt ja schon, das hat auch mit Berlin zu tun. Also es wäre völlig vermessen und weltfremd, wenn man behaupten würde, dass es nur die Kuratierung ist und die guten Kontakte. Es ist dann Berlin natürlich auch, at the end of the day.
Und gab es trotzdem Filme unter den bisherigen, die ihr gezeigt habt, für, also oder gab es da einen, für den ihr richtig hart kämpfen musstet, wo es halt irgendwie echt aufgrund von, weiß ich nicht, rechte Situationen oder weil der Regisseur einen Furz quer sitzen hatte oder irgendwie sowas. Ja. Was war das?
The Souvenir 2 haben wir echt wahnsinnig viel für getan, den kriegt keiner, sag ich jetzt mal.
Okay.
Also das ist sozusagen unser großes Juwel, den kriegt kein Mensch, also der lief ja auch nicht das hat damit zu tun, dass der bei Universal und Protagonist sitzt. Der hat also einen Weltvertrieb, aber die Rechte sitzen in Deutschland bei einer hochgeschätzten Firma, wo es eben nicht leicht ist, dann das Vertrauen und die Rechte zu kriegen. Ja?
Ja. Empfindest du den als relatives Wagnis, weil man ja quasi schon von großem Vorteil ist, wenn man den ersten Teil gesehen hat? Also ich würde nicht sagen, dass das unbedingt notwendig ist, aber natürlich suggeriert ja auch schon der Titel, dass man den ersten Teil gesehen haben soll, dass das irgendwie Auswirkungen auf die Verkaufszahlen oder aufs Publikum hat?
Also es kann sein, dass manche davor zurückschrecken, das kann ich ja von hier aus sozusagen nicht ändern, aber der Film ist natürlich für sich, steht ja völlig unique da. Die Vorgeschichte ist ja schön, wenn Neugier für die Vorgeschichte ist, dann kann man sich ja nachher irgendwo dann noch suchen, online oder so, oder vorher schon. Und der lief auf der Berlinale im Panorama und war da ein Kultfilm. Es hätte für mich keine Rolle gespielt. Wir hätten auch den Einser gezeigt, aber es ist preislich nicht, also wir hätten den Einser dazu gezeigt, sage ich jetzt mal. Erstens wäre es zu viel gewesen und zweitens ist es einfach zu teuer. Also schon die Vorführung ist der Wahnsinn.
Also rein von den Kosten her?
Ja.
Ah, okay.
Also das ist ein Aspekt, der natürlich so für Festivalprofis dann interessant ist. Das ist für einen Podcast nicht interessant, aber man kriegt die Sachen ja nicht aus Vertrauen dann geschenkt, ne? Sondern das ist das Budget ist für die Screening Fees ist einfach, das will man nicht wissen, das ist der Wahnsinn, was du da brauchst mittlerweile im Köcher. Vertrauen hin oder her, aber du musst zahlen und dann gut verhandeln können.
Aber das kommt dann wahrscheinlich auch entgegen, wenn du, weiß ich nicht, mit gewissen Verleihen dann eben auch noch mehrere Festivals, sag ich mal, verdealen kannst oder besprechen kannst, oder?
Nee, das spielt nicht so die Rolle. Dadurch, dass für mich München das oberste Gebot ist, sozusagen für mich als Programmer. Ich kann München keinen Film wegnehmen, das ist ja ganz klar.
Ja,
okay. Dem bin ich verpflichtet, das ist mal mein allererster Job sozusagen, für dort die Deutschlandpremiere zu kriegen. Das heißt, das ist mein vorrangiger, meine Mission ist, für München Deutschland Premieren zu kriegen. Filme, die nicht nach München können, weil es zeitlich nicht passt, was jetzt bei diesen ganzen Deutschland Premieren der Fall war, die können nicht warten bis nächsten Sommer. Für die kämpfe ich mit allen Mitteln für 14 Films dann. Und deshalb, was bei 14 Films ist, kann ich nicht für München weiterverhandelt werden, sozusagen.
Nee, aber dass man vielleicht zum Beispiel sagt, okay, pass auf, wir wollen den Film hier in München haben und den Film gerne in Berlin, können wir nicht da irgendwie, und die sind beide halt zufällig beim gleichen Verleih oder sonst irgendwas.
Das kam noch nicht so. Nee, das gab es eigentlich nicht. Das ist, ich habe dann eh einen guten Kontakt zu den Leuten. So Packaging gibt es nicht, nee. Ah,
erstaunlich.
Nee, das hat sie noch nie so getroffen, dass, also man spricht dann, also ich habe da zwei Hüte auf sozusagen. Ich rede dann in Nebensätzen vielleicht mal davon, von 14 Films, aber dadurch, dass, ich sag mal, natürlich spreche ich in Cannes, im kommenden Cannes, kämpfe ich dann für München und sage denen dann, anschließend können wir ihnen ja herrlich bei 14 Films zeigen. Das ist klar, das macht man schon.
Ja, genau. Okay.
Das schon, ja, klar.
Gut, die Herren, haben wir noch Fragen oder wurde jetzt bisher alles beantwortet? Ich fand, das war ein sehr interessanter Einblick bislang.
Also Bernhard, du kannst gerne natürlich jetzt noch sagen, welche Filme man sich dieses Jahr noch vorwiegend anschauen sollte, die man vielleicht noch nicht auf dem Schirm hat, die aber bei euch laufen. Also abseits von den eher größeren Namen, wie zum Beispiel sowas wie Spencer.
Ja, also ich sagte es ja, El Gran Movimiento. Heute Abend, der läuft dreimal insgesamt, der bolivianische. Das
Video. Ich, sorry, dass ich kurz reingrätsche. Also für alle, die den Podcast jetzt hören, mit heute Abend ist seit der Freitag vor drei Tagen. Nein. Aber läuft er irgendwann nochmal nach dem 6.? Also es ist ja mit dem Delphi Lux und so, also es sind jetzt mehrere Kinos. Also alles, was ab dem 6.12. 9 Uhr morgens läuft, wäre, glaube ich, spannend.
Okay, da muss ich jetzt mir selber helfen, das kann ich aber sehr geschwind.
Das Souvenir.
Also der bolivianische läuft auf jeden Fall um 19:45 am Montag im York, im Delphi.
Ja, na dann, auf ins
Genau, York. Also das ist auf jeden Fall ein Film, der mir sehr am Herzen liegt. Mhm. Der ägyptische Film Feathers am gleichen Abend um 21:45, wenn man in der Kulturbrauerei kommen möchte. Das ist so der Skandalfilm gewesen in Ägypten. Der Regisseur ist in El Guna da von der ganzen ägyptischen Welt da zerlegt worden dafür, dass er so ein Männerbild von Ägypten präsentiert. Und der wurde auch in der Smendeler Kritik als bester Film ausgezeichnet in Cannes. Feathers, um 21:45 am Montag in der Kulturbrauerei, während um 19:45, könnte man sogar beide sehen, im Delphi El Gran Movimiento läuft. Am Dienstag dann natürlich sollte man nicht versäumen, Ahed's Knee, den neuen Film von Nadav Lapid, der mit Synonym auf der Berlinale ja den Hauptpreis gewonnen hat. Der israelische Film in der Kulturbrauerei. Und Kao natürlich von Andrea Arnold.
Ja, von dem hört man so viel. Ich hoffe, ich komme auch mal irgendwann in den Genuss.
Er läuft dreimal und eben diese dreimal sind alle nach dem 6. Dann und die zwei weiblichen Stimmen, die vielleicht jetzt nicht so bekannt sind, das ist immer ein Camera d'Or-Gewinner im 14er Line-Up. Murina aus Kroatien und The Hill Where Lionesses Roar aus Kosovo. Also die beiden jungen Filmemacherinnen sind absolut zu entdecken. Der eine eben, wie gesagt, sogar in Cannes nun hinreichend entdeckt als bester Erstling durch alle Reihen, Camera d'Or, und der andere war in der Kaserne in Cannes, von einer 20-jährigen Französin, die aber kosovarische Wurzeln hat. The Hill Where Lionesses Roar.
Ja, wir müssen eine Menge Filme in die Shownotes packen, würde ich sagen.
Das glaube ich auch.
Ja, und mir noch aus persönlichem Interesse, also ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich glaube, für Memoria kann man unbesehen schon mal eine Empfehlung aussprechen. Ja. Und als alter Abi Chapon wäre es halt eher cool. Ultra liegt er mir natürlich auch sehr am Herzen. Und auch toll, dass ihr den zeigt. Also auch so weit vor regulärem Kinostart.
Falls der hat keinen Kinostart,
der ist nochmal verschieden. Ja, eben, also er kommt dann auf.
Kommt überhaupt
nicht. Er hat ja gar keinen deutschen Kinostart.
Ja, eben, der ist bei uns als einziges Festival jetzt quasi, er war schon einmal in Hamburg, glaube ich. Aber danach weiß ich nicht, ob er noch zu sehen sein wird auf der großen Leinwand. Wir haben ihn in der Kulturbrauerei immerhin.
Ist ja bei Parallele Mütter auch, also Glück im Unglück für euch, dass der Deutschlandstart dann jetzt auch auf unbestimmte Zeit verschoben wurde und ihr den Film aber trotzdem jetzt zeigen könnt.
Ja, nein, da hätte, hätte Studio-Kanal den nicht wieder rausgezogen. Ist klar, wenn man da mal einmal ein Agreement hat, aber ja, klar, wenn man vorher gewusst hätte, dass er auf unbestimmte Zeit, weiß ich nicht, ob Studio-Kanal gesagt hätte, dass sie ihn schon so früh rausgeben, aber Studio-Kanal Human Afshari in dem Fall mag uns, glaube ich, sehr, war gestern auch da, wird auch den gestrigen Film rausbringen für Koch Media und auch das Ereignis rausbringen. Den französischen Film, der am Freitag ja nochmal läuft, am Freitag den 10. Am Donnerstag, glaube ich, Moment. Am Donnerstag um 10. Das Ereignis der Gewinner aus Venedig, da möchte ich auch noch drauf hinweisen. Kulturbrauerei, Donnerstag 9. Ein wirklich grandioser Film über eine junge Frau in Frankreich der 60er Jahre.
Das Luxusproblem bei so einem Festival ist natürlich, dass man ja auf jeden Film hinweisen möchte. Ich würde nämlich noch gerne natürlich auf Vortex von Noé hinweisen wollen, der am 11.12. nochmal läuft. Ja. Und Vengeance is Mine, Atlas Pay Cash, wo hatte der gewonnen? Weil der wirkte auch sehr leicht und auch diese Unterhaltungskriterien erfüllend.
Der ist Samstag, Sonntag. Der ist Samstag, Sonntag. Also Vengeance is Mine ist klar. Das ist im Prinzip ein Spiel mit Genre. Also das ist total was für euch. Total was für euch auf hohem Niveau. Ist eigentlich der Kung-Fu-Film-Persiflage. Der Gewinner aus Locarno. Edwin ist auch bekannt, Postcards from the Zoo auf der Berlinale.
Ja, also auf den freue ich mich auch noch sehr.
Ist das eigentlich, ich sag mal so, kommt der Verleih schon mit einer Runde von Untertiteln an oder erstellt ihr oder lasst ihr auch selbst Untertitel noch für Filme
entsprechen? Nee. Das sind die englischen Untertitel, die in der Originalfassung drin sind. Der Verleih macht da gar nichts.
Also,
und deutsche Untertitel sind nur bei manchen Filmen, wo der Verleih sie schon fertig hat, falls es einen Verleih gibt. So wie bei Compartment Number 6, dem großartigen Film, den wir am Ende zeigen, den Cannes auch gewonnen hat und für einen Oscar nominiert ist, etc. Der hat deutsche Untertitel, da ist die englische Untertitel der Original, der Print wäre beim Weltvertrieb und da müssten wir nochmal 500 Euro Fee bezahlen, um den Print zu bekommen. Also, ne, wollen alle Geld verdienen. Und da kommt der deutsche Verleih dann nicht an die englische Untertitel ran. Der müsste die bezahlen.
Oh, was?
Ja.
Dafür, dass der Film hier Geld generiert?
Ja. Die französischen Weltvertriebe verlangen dann für die Leihgebühr des Prinz 500 Euro.
Ja gut, irgendwo muss
das ist die Realität. Ja. Wie will man ein Pariser Leben finanzieren als Weltvertrieb? In Pandemiezeiten. Sag mir das mal.
Ja.
Wo du 5.000 netto brauchst, sonst brauchst du überhaupt nicht auf die Straße gehen.
Schon verrückt eigentlich. Also ich hatte das auch bei jemandem, wo ich auch gefragt habe, warum, also ein deutscher Film, warum der keine englischen Untertitel hat. Und der Regisseur hat mir auch gesagt, er hat nicht die Rechte an den englischen Untertiteln von seinem eigenen Film.
Also das ist schon irre. Also dass man so wenig dann, also dass es so dividiert wird, so auseinander dividiert wird irgendwie.
Ja.
Obwohl es eigentlich zu einem Werk gehört. Also ja, furchtbar. Gut, André, hast du vielleicht noch eine Frage?
Ja. Ich bin, glaube ich, bedient. Ich wurde sehr viel abgeholt.
Wir hatten halt jetzt noch gar nicht über die Paten gesprochen, weil das ja auch noch so eine Besonderheit des Festivals ist, dass ihr ja wirklich für jeden Film auch einen Paten habt, der auch wirklich was zum Film zu sagen hat und auch innerhalb der Filmbranche eine Relevanz hat. Da könntest du ja vielleicht noch ein paar Worte kurz noch zum Abschluss drüber
erzählen. Ja, das war einfach, wir haben, ja, die Uridee ist entstanden mit Christoph Hochhäusler. Der hatte die Uridee. Weil mit ihm habe ich über das Festival gesprochen, in der Wertung, in der Entwicklung. Und er hat, also ich wusste, dass es einen Mehrwert braucht, dass man natürlich auch kein Geld kriegt von niemandem, wenn du einfach irgendwie diese Filme zeigst. Ne? Und ohne Geld kannst du überhaupt nichts machen. Deswegen kamen wir, Christoph hat dann mir Mut gemacht, warum stellen nicht wir die Filme vor? Hier hast du die E-Mail von Dominik Graf, frag den doch mal. Ich wette, Dominik kommt da. Und so fing das an sozusagen, dass man eben die Filme auf einem anderen Niveau diskutiert und dadurch auch einen Kontext herstellt mit den Künstlern, die dann kommen. Es fing ja auch so an, dass nicht alle Künstler kommen können. Jetzt ist pandemisch sind wir wieder da, wie am Anfang so ungefähr. Die Pandemie schafft es, dass man dann an der Stelle wieder 2006 ist sozusagen. Da kamen noch viel mehr, da kamen 7 Leute, ne, oder so schon. Habe ich mit meinem privaten Auto abgeholt, die Leute. Ne? Also das glaubt man nicht. Aber ja klar, wer soll denn das bezahlen? Ich hatte doch kein Audi und nichts. Die ersten 7 Jahre überhaupt kein Auto gehabt. So, ne? Musst du dann irgendwie mit dem Privatwagen oder mit dem Taxi oder hast ja auch das Geld nicht dafür und die fühlen sich ja auch dann nicht besonders empfangen, wenn die da ankommen und so weiter. Das nimmt dich ja keiner ernst. Also das ist ja alles sozusagen rattenschwarz. Und insofern braucht man irgendwas und zum Glück kam schon im ersten Jahr eben Wim Wenders, Tom Tykwer war zwar dann krank, aber hat seinen Namen auch als Pate dann gerne zur Verfügung gestellt für einen Namen, für einen Film, den er toll fand, konnte dann, weil er wirklich krank war, nicht kommen. Aber also all die kamen ja, Nicolette Krebitz, die ich angerufen hatte, fand es sofort super. Also eigentlich ist mit den Paten das ganze Ding überhaupt erst auf die Beine gekommen. So. Irgendwie ein Festival mit Lieblingsfilmen aus Cannes und so weiter. Das interessiert niemanden, auch Arte nicht. Aber wenn du sagst, irgendwie Wim Wenders, Nicolette Krebitz und Tom Tykwer kommen aber und würden jeden Einzelnen persönlich handverlesen am Abend diskutieren mit einem Gast, dann kriegst du schon mal 5.000 Euro für. Mhm.
Ja, gibt Sinn. Ach guck mal, Kapernaum habt ihr ja auch gezeigt. Oh, super.
Kapernaum, ja, ja, klar. Auch so ein Film, ja, auch so ein Film, der halt, angefeindet ja, fast wird, von der Arthouse-Gemeinde im Übrigen. Ne? Also der wird als viel zu kommerziell und als kitschig und sozusagen als Sozialporno beschimpft von der Kirchengemeinde.
Ja, dieses Elendsporno-Ding, also diesen ja. Elendsporno-Vorwurf, den habe ich auch schon mehrfach gehört.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das Leute sind, die wirklich Kinder haben oder die irgendwie, keine Ahnung. Also
ja, das ist, das gehört aber zur Kirchengemeinde oft dazu. Also es gibt schon auch, also dass sie eben keine Kinder haben, aber das ist jetzt also sozusagen salopp gesagt, natürlich haben sie Kinder, meistens sind sie dann getrennt oder so und versuchen es halt irgendwie, aber du hast natürlich recht, dieses familiär-bürgerliche und das Herz ist nicht immer vorrangig, sage ich jetzt mal so.
Ja, wirklich, der Film hat mich so fertig gemacht und der hat mich so mitgenommen und ich fand das so toll gespielt und auch immer, also ich fand das von der, dass der, ich fand es so cool, dass der immer auf der Perspektive von dem Jungen geblieben ist. Ja, dass es immer die Perspektive der Kids war, die irgendwie eingenommen wurde.
Ja, ja, aber gibt andere Meinungen drüber. Also da haben mich manche auch ein bisschen so angeguckt, ja, muss der denn sein und so.
Echt? Oh Mann, oh Mann. Oh. Ja. Und da denke ich, da bin ich immer so froh, dass mir mal ein Arthouse-Film gefällt oder irgendwie so ein wichtiger Film gefällt und dann hörst du dann sowas, ja. Da fühlt man sich schon wieder schlecht. Habe ich jetzt wieder das Falsche geguckt? Bin ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, bin ich doch nicht so cool irgendwie mit Arthouse-Filmen so und entscheide ich mich doch für die eher blöden als für die anspruchsvollen.
Also der ist jedenfalls einer der kommerzielleren Filme, die wir gezeigt haben. Das ist, glaube ich, außer Frage.
Ja, und so verschieben sich die Perspektiven. Bei uns in der Sendung, in der einen Sendung zum Beispiel, da wäre das halt einer der anspruchsvollsten oder irgendwie, ja, sonderbarsten Filme, die man irgendwie vorstellen kann. Damals habe ich den wärmstens oder dick empfohlen oder habe halt wirklich abgeschwärmt über den. Aber das ist halt nicht das übliche, ist halt nicht der übliche Titel so, der normalerweise bei uns vorkommen würde. Es ist schon wieder ein bisschen was Fremdes so. Aber genau das ist es aber. Wenn ich da sitze, der eigentlich mit irgendwelchen anderen Filmen oder ja, eben halt auch mit solchen Bud Spencer und Terence Hill Streifen und so sozialisiert wurde und halt immer ein Auge dafür gehabt hat, immer ein Faible dafür gehabt hat, finde ich es dann trotzdem toll, wenn dann so ein Film wirklich daherkommt und mich eben auch auf dieser, ja, ich sage jetzt mal anspruchsvolleren Ebene völlig umhaut und wegbläst. So.
Ja.
Naja.
Und das sind ja auch diese Wegbereiter-Filme, finde ich. Also, dass man, natürlich muss man irgendwie auch den Zugang dann finden. Und sowas wie Kapernaum, ich finde, ist ein ganz gutes Tor in so eine Welt. Also, sowohl natürlich inhaltlich als auch von der Inszenierung her, wo man dann neugierig wird, weil man dann merkt, ah, okay, sowas kann mir auch gefallen. Und dann begibt man sich ja da automatisch irgendwie auf die Spurensuche. Weil ich bin jetzt auch gerade nochmal so durchgegangen, was ich früher geschaut habe, bevor mir auch wirklich bewusst war, dass es ein immer wiederkehrendes Festival ist. Also Tod von Mr. Lazarescu habe ich da auch gesehen und es hat ja auch komplett mich weggeflasht. Also dieser ganze Film, seitdem jeder Film von Pewee wieder aufs Neue, also jetzt auch Malmkrück ist auch mein Top 10 des Jahres drin. Und auch so Regisseure wie Briante Mendoza, wo ihr China Tai gezeigt habt 2009, wo ich auch mit meiner damaligen Freundin drin war. Und es gab halt danach auch einen erbitterten Streit, weil ich auch nicht auf den Film komplett gefasst war. Ich hatte halt die Cannes-Berichterstattung gesehen, aber in Cannes werden ja viele Filme zu Skandalen hochgejazzt, die dann doch keine sind. Aber das war dann halt auch eine Offenbarung, auch wenn er natürlich kaum erträglich war und auch ähnlich wie The Tribe dann natürlich auch schon das Publikum extrem
Mendoza gehört zu denen, also die ein Must sind für mich. Und Kafanaüm, aber er hat mich auch total erwischt, muss ich wirklich. Also da bin ich sozusagen bei euch.
Ja, gut. Ist nicht alles verloren.
Okay, nein.
Das ist doch ein schönes,
alles klar. Super.
Hey Bernhard, vielen, vielen Dank.
Vielen Dank, gut,
dass du dir die Zeit genommen hast. Und wir wünschen dir viel Erfolg für das weitere Festival. Und ja, ich hoffe, wir schaffen es dann auch mal Also André und ich nach, von Hamburg nach Berlin.
Um, genau, wir haben ja den etwas weiteren Weg.
Danke. Okay, okay. Dann sagt Bescheid, wenn ihr kommt und hat mich sehr gefreut. Danke.
Dankeschön.
Sagt es weiter. Sagt es weiter, wir brauchen euch, denn natürlich verlieren wir Karten mit 2G und der Pandemie. Das ist doch logisch.
Ja. Ja, cool. Okay. Mhm. Dankeschön.
Vielen Dank für dein Gespräch.
Tschüss. Cool. Jo,
schönes Wochenende.
Ciao, ciao. Tschüss.
Tschüssi.
So, das war das Interview mit Bernhard Karl. Und bevor wir in eine kleine Nachbesprechung gehen, hier noch kurz Zeit für Werbung. Und wir stellen euch wieder unseren Podcast-Partner vor, nämlich Kino on Demand. Eine deutsche Streaming-Plattform, auf der ihr sehr viele Filme leihen und schauen könnt, ohne Abo, sondern ihr bezahlt pro Film. Und wir haben dort eine kuratierte Filmliste, in der ihr euch mal umschauen könnt. Unter anderem ist dort nämlich zum Beispiel auch Kapernaum dabei, den Daniel eben noch angesprochen hat im Interview. Und ansonsten tolle Filme wie Kahlschlag, Apocalypse Now, Monos oder auch Zeit der Kannibalen. Ja, schaut vorbei, ihr findet unsere Liste unter www.kino-on-demand.com/genregeschehen zusammengeschrieben. Schaut euch mal um, unsere Liste wird dort auch bald erweitert mit weiteren Filmen, aber ihr könnt euch natürlich auch abseits unserer kuratierten Liste einfach mal im Programm umschauen und mal gucken, ob ihr was für euch findet. Kino on Demand gibt es als App für iOS und Android, für Smartphones und Tablets oder könnt ihr natürlich auch ganz normal im Browser schauen. Und wenn ihr den ersten Film leiht, kriegt ihr auch noch einen 5-Euro-Gutschein, denn Kino on Demand ist verpartnert mit diversen Kinos und möchte auch weiter anregen, trotz des Streaming-Angebots weiterhin auch ins Kino zu gehen. Eine tolle Sache, wie wir finden. Also schaut vorbei, www.kino-on-demand.com/genregeschehen und lasst uns gerne Feedback da, was ihr so an Filmen dort schaut.
So, das war doch mal eine echt informative Runde, beziehungsweise ein paar schöne Anekdoten und dann auch, ich muss sagen, ich habe echt noch ein paar Filmtipps mitgenommen jetzt hier, wobei ich jetzt auch schon wieder festgestellt habe im Laufe der Unterhaltung, dass ich dann einiges schon längst auf der Watchlist habe, ohne dass ich noch wusste, dass ich es auf der Watchlist habe, aber fand ich einen sehr frischen und auch ja, wie soll man sagen, einen sehr freien Einblick in so Festivalgeschehen, ne? Also ich meine, wie er selbst ja schon festgestellt hat, ist es alles andere als orthodox, was er da macht, oder?
Orthodox, ja, es ist halt spannend. Also ich finde es halt auch, also dass er auch direkt reingeht und sagt so, ja, das hier ist zwar mein Hobbyprojekt quasi, aber natürlich eigentlich kuratiere ich fürs Münchner Filmfest. Das ist auch mein Hauptjob und erst danach darf ich an mich denken. Also da hängt ja auch viel dran, so ein Rattenschwanz, ne? Merkt man ja auch. Und allein, was er jetzt nur als Beispiel gedroppt hat, dieser Bernhard scheint ja unfassbar viel unterwegs zu sein auch, ne?
Ja.
Ja, das erwähnt er ja auch. Und auch, dass er 500 Filme insgesamt sichtet für seinen Hauptjob. Und dass ja dann auch oft nicht die einfachsten Filme sind. Aber er auch sehr offen darüber redet, dass ihn ja auch eher so generell die Kunst daran interessiert. Und gar nicht so, also das sinngemäß hat er ja gesagt, dass Unterhaltung ihm eigentlich ein Graus ist. Und das dann auch ein bisschen revidiert, dass er natürlich auch merkt, dass er da auf diesem Bereich einiges verpasst hat. Aber es ist halt schon, dass er diesen Anspruch, den das Festival vor sich herträgt, ja auch wirklich lebt und verkörpert. Und auch mit so einer krassen Leidenschaft und so einem Enthusiasmus, den ich ja immer sehr spannend finde. Also eigentlich war ich nach den ersten 5 Minuten schon sehr happy mit dem Gespräch, weil wir gemerkt haben, okay, wir haben ungefähr dieselbe Sozialisierung, dass das Kino für uns die Kirche war. Und wir dadurch ja sonst auch ein ganz anderes Leben gelebt hätten und sich dann natürlich in verschiedene Richtungen entwickelt hat. Das war sehr spannend zu sehen, dass wir genauso sozialisiert wurden und wie dann sich das verzweigt hat in den einzelnen Biografien.
Ja, vor allem auch, dass irgendwie es so eine Art Grund, also ein gemeinsames Grundverständnis gibt. Auch wenn man sich für bestimmte Richtungen oder Genres oder eben, weiß ich nicht, Filmarten einfach etwas mehr interessiert als der andere, hat man trotzdem irgendwo so eine gemeinsame Basis an ja, Leidenschaft, die man da irgendwie reinlegt. Also ich meine, wenn man das halt mal guckt, was du mit der TV-Spielfilm gemacht hast, er mit der Cinema, mein Heft war die Kino, über die habe ich das alles kennengelernt, plus noch so eine Art Almanach mit den 1000 besten Filmen auf VHS, den ich rauf und runter gelesen habe, um mir wirklich alle Inhaltsangaben irgendwie reinzuschrauben und auch wie er halt irgendwie alle Regisseure irgendwie drauf zu schaffen, die man so kennen muss. So, ne?
Ich kann auch Schauspieler, Produzent, Kameramann von Filmen, die ich nie gesehen habe, die aber irgendwie vor 1990 entstanden sind, weil man das halt einfach den ganzen Tag gelesen hat und sich dann ja auch vorgestellt hat, wie diese Filme wohl sein könnten.
Ja.
Also ich kenne mich echt über Filme, die ich nie gesehen habe, weiß ich mehr als über Filme, die ich vor 3 Jahren gesehen habe.
Ja, was hast du denn zuletzt gesehen?
Na, ich habe ja gestern The Worst Person in the World gesehen.
Den habe ich noch als Ansichtslink hier. Den wollte ich mir auch noch reinziehen.
Jetzt ja, also der ist wahnsinnig gut. Also der hat mich sehr berührt. War auch wieder Rotz und Wasser am Start, weil es so schön war und auch so traurig. Also der war wirklich sehr stark.
Okay. Ja, glaubst du, es war dein letztes Kinoerlebnis für dieses Jahr?
Nee, ich gehe heute noch Blade Runner gucken. Das darf ich aber nicht sagen, wo, aber im UCI. Und dann bin ich auch jeden Tag auf dem Around the World und vor den Film. Soll ich meinen Kalender kurz vorlegen?
Naja, ich
habe auch für heute Abend 2 Tickets, leider, die ich aber weitergeben muss, weil ich das mit dem Blade Runner vergessen hatte.
Aber glaubt ihr, dass die Kinos jetzt, also ich meine, gut, heute ist Freitag, vor Montag wird wahrscheinlich nicht viel passieren.
Ja, also so wie Berlin entschieden hat, geht es zumindest ja auf jeden Fall bis Montag weiter. Aber es klang nicht so, als ob jetzt die Kultursachen, also ich glaube noch 2G+, aber es schien nicht so, als ob für Kulturereignisse jetzt nochmal ein genereller Lockdown kommt.
Genau.
Aber wahrscheinlich wird das dann natürlich wieder, wie Arnold Schwarzenegger so schön sagt, Collateral Damage werden.
Ja, die Beschlüsse von gestern, genau, soll es 2G erstmal sein. Und nur in Gemeinden und Städten, die eine Inzidenz über, glaube 350 haben oder was war es, da soll eventuell Schließung überdacht werden. Ansonsten ist es jetzt erstmal 2G oder sogar verschärft, können die Standorte auch entscheiden, 2G+. Aber ja, es gut, soll.
Bei 350 macht Berlin doch locker mit.
Es soll offen bleiben, sonst erstmal, ja.
Okay.
Ja.
Sind wir
mal gespannt.
Also ich gucke jedenfalls morgen noch Red Rocket, am Sonntag dann Vengeance is Mine or Others Pay Cash. Da musst du, Schröcker, dir mal im Hinterkopf behalten, den hat Fatih Akin mitproduziert. Also den kann man wahrscheinlich dann auch nochmal irgendwie über den Film nochmal in irgendwas reinlocken, wenn der mal einen Deutschlandstart bekommt. Klingt ja irgendwie auch eher so, als ob er einen Deutschlandstart bekommen könnte, wenn er Festivalpreise gewonnen hat und Fatih Akin mitproduziert hat.
Du musst natürlich in der Vergangenheit sprechen. Du hast den natürlich am Samstag.
Achso, ich habe ihn schon gesehen und er war wie erwartet so, wie er zu erwarten war.
Ja. Ja, aber das ist eine gute Information. Das dann kann man mal Herr Akin vielleicht nochmal aus der Reserve locken. Mit dem haben wir eh noch ein Date offen. Der hat uns einmal schon zugesagt und musste dann wieder absagen und hat aber tierisch Bock. Und dann hoffe ich doch mal, dass wir ihn vielleicht zu diesem Film ergehen.
Dann kannst du ihm nochmal den goldenen Federhandschuh hinwerfen.
Nein, nein, nein. Ich habe kein Problem mit der goldenen Handschuh.
Und ich habe ja auch gar nicht. Ich wollte, das ging es nur ums Wortwitz. Also, Fatih Akin, wenn du das hier niemals hören solltest, ich mache den goldenen Handschuh auch.
Ja. Gut, liebe Freunde, dann sind wir an dieser Stelle am Ende, würde ich sagen, oder? Oder habt ihr noch irgendwas Dringendes auf der Uhr?
Nee.
Nee, ich glaube nicht. Außer, dass ich echt auch sad bin, dass das Festival nicht näher dran ist, wie du vorhin schon gesagt hast, Daniel. Weil, ja, auf jeden Fall Vortex ist für mich, ich will unbedingt Vortex sehen, ich als Noé-Fanboy. Aber auch der andere Stuff, den er jetzt selber nochmal vorgeschlagen hat. Wie gesagt, es ist so schön, das ist ja wirklich ein Festival, wo man Filme entdeckt, also richtig entdecken. Und das macht immer sehr viel Spaß. Und deswegen, also wäre es jetzt bei mir vor der Haustür, würde ich, glaube ich, auch eine ganze Woche hängen. So lange
ist es einfach möglich. Alle Filme vorgeschlagen, zu denen ich keine Tickets habe. Das hat mir auch wieder sehr gut gefallen.
Ja, dann weißt du ja jetzt, was du nachher machen musst, nämlich deinen Warenkorb nochmal füllen.
Ja. Nee, ich habe ja, also ich am Dienstag gucke ich Aloners, Vortex, am Mittwoch Drive My Car, Donnerstag Souvenir Part 2, Freitag Memoria und am Samstag Spencer. Also es ist ja auch so ein Überschneidungsthema. Und ich habe mir auch die Sachen rausgesucht, wo ich denke, dass sie natürlich auch gut sein werden. Und das ist ja dann wieder das absolute Luxusproblem, ähnlich wie früher beim Fantasy Filmfest, wo noch Filme parallel liefen. Wo man dann immer denkt, vielleicht habe ich die schlechtere von 2 guten Entscheidungen getroffen.
Ja, das kenne ich auch noch.
Ja.
Aber Spencer, naja.
Ja, aber ich mag Pablo Larraín.
Ich mag ihn auch, aber
deswegen, also.
Metapher, der Film.
Ja, das sagst du so, als ob das was Schlimmes wäre.
Ist dann vielleicht ein bisschen zu lang für eben nur diese eine Funktion. Aber gut, da können wir ja vielleicht, wenn du Bock hast, nochmal drüber reden.
Ja, am 3. Advent zum Beispiel.
Ja. Ansonsten gibt's ja nichts mehr Großartiges diese Woche im Kino. Oder beziehungsweise im Kino startet jetzt nicht unbedingt etwas, was hier bei uns Thema werden müsste, ne?
Deswegen haben wir jetzt auch so eine Spezialausgabe mal gemacht, weil gegen Ende des Jahres ist natürlich immer ein bisschen Leerlauf. Und um uns ein bisschen unter Pressure zu setzen, können wir vielleicht noch irgendwie so die Top 10 des Jahres Ausgabe machen oder die Top 5. So,
das kriegen wir bestimmt locker hin.
Das können wir doch einfach an Silvester live machen von 23 Uhr bis 1 Uhr.
Ja, genau das machen wir.
Ja. Ja, während der Böller-Lockdown herrscht.
Ja, eben.
Zünden wir die wahren Raketen.
Ja, eben.
Ach stimmt, Böller-Verbot, ne? Habe ich irgendwas gelesen. Ja. Ah, sehr gut.
Alle Haustiere freuen sich.
Kann man das Geld für Filme ausgeben? Genau. Die man sich wahrscheinlich dann irgendwo on demand holen muss.
Ja. Und 2022 kümmern wir uns ums Boll-Verbot.
Was hast du denn vom Boll letzte Zeit schon gesagt?
Auch gar nicht. Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt anderen einen Wortwitz noch machen will, weil wir hier irgendwie nicht abmoderieren.
Gut, dann moderieren wir an dieser Stelle ab. Und noch ein kurzer Hinweis, der Schrecken vom Amazon, dadurch, dass das jetzt hier alles ein bisschen anders entstanden ist und wir zu einem anderen Zeitpunkt aufnehmen, zu dem wir normalerweise aufnehmen, habe ich jetzt keinen Schrecken vom Amazon. Deswegen müsst ihr euch noch eine Woche mit der Antwort gedulden. Spannen wir euch noch ein bisschen auf die Folter.
Das ist meine Schuld, weil ich dieses Gespräch relativ kurzfristig anberaumt hatte, beziehungsweise wussten wir wegen Corona die ganze Zeit nicht, ob das Festival stattfinden kann, deswegen mussten wir jetzt relativ kurzfristig das alles machen.
Ja.
Das spontanste Interview, was Genregeschehen je hatte. Und das erste.
Ja, mit nur ein paar Stunden Vorlauf.
Aber ich hoffe, man hat es nicht allzu sehr gemerkt, beziehungsweise es hat sich nicht allzu negativ ausgewirkt.
Aber ich habe natürlich auch gerade noch mal eine Review gegoogelt zu einem der Filme von Carlos Regadas. Und auf Amazon wird sehr diplomatisch geschrieben, dieser Film findet bestimmt seine Liebhaber.
Da würde jetzt böse Zungen behaupten, das könnte auch die Tagline des Festivals sein. Aber
ich muss mich jetzt mal, nachdem er den jetzt wirklich so häufig genannt hat in dem Interview, muss ich mich mal wirklich näher damit auseinandersetzen.
Also Regadas lohnt.
Also ich habe mir gerade auf jeden Fall auch auf deinen Rat, Nintino, ich habe gerade Kitanai in den Warenkorb gelegt.
Kitanai, wo denn?
Ja, die gibt es bei Amazon für 12 Euro von EMS.
Oh, boah. Hoffentlich hat er eine deutsche Synchro, die kann ich mir wieder lebhaft vorstellen.
Er ist nämlich.
Ach stimmt, nee, der ist in dieser.
Nee, die DVD ist OMU only. Und er ist nämlich auch bei Prime, aber nicht in Deutschland. Man kann ihn in Deutschland nicht streamen.
Stimmt, es gab früher von Intro diese Edition Asien, darin ist er erschienen.
Ja, genau.
Stimmt, ach, da erinnere ich mich noch dran. Da ist auch so manch anderes erschienen. Weil ich ja eben schon gesagt habe, wir müssen irgendwann mal abmoderieren.
Deine 5,5 Sterne auf Letterboxd haben mich dazu bewegt.
Da hat er tatsächlich ein Review zugeschrieben.
Ja,
ist das her?
Ja, muss ich aber auch erstmal gucken, ob ich das noch so.
Die Review ist vom 10. Februar 2018.
2018?
Ja, weil ich da nochmal drüber gestoßen bin, als ich überlegt habe, was ich für krasse Filme jemals in meinem Leben gesehen habe, die besonders verstörend waren.
Ja.
Oh, der Alternativtitel ist Execution of P, ist ja auch kaum inhaltsangabenmäßig.
Gut. Können wir zu einem anderen Zeitpunkt drüber rätseln oder noch drüber reden? Ja. Ansonsten bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zuhören bei all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen. Vielen Dank auch nochmal an die diversen Spotify-Listen, die wir zugeschickt bekommen haben und in denen wir dann halt auch auftauchen, inzwischen neben so großen Formaten wie Kino Plus zum Beispiel oder Devils and Demons, ja? Um mal hier direkt im Kosmos zu
oder
bleiben.
Oder Stevens Podcast.
Ja, Kino oder Couch, genau. Oder ja, ich meine, ich habe jetzt aber auch, ich war überrascht, dass dann halt zum Beispiel solche Listen auftauchen, in denen man dann halt neben, weiß ich nicht, Gemischtes Hack, Fest und Flauschig oder wie heißen sie, Sanft und Sorgfältig? Ich weiß nicht. Fest und Flauschig. Und weiß ich nicht, also wirklich großen True Crime und Unterhaltungspodcasts und so auch dann auftaucht, so wo ich mir dachte, ja geil, dann zählt man jetzt so ein bisschen zum Mainstream in meiner gefühlten
Hat uns sehr, sehr gefreut, da in einigen Spotify-Wrapped-Listen aufzutauchen. Und ich meine, wir werden ja nicht nur von Spotify-Usern gehört, natürlich. Das ist natürlich sehr Echokammer-mäßig. Aber muss dazu auch sagen, Spotify ist nun mal der meistgenutzte Podcast-Dienst in Deutschland. Von daher ist es dementsprechend schon relativ repräsentativ, muss man sagen. Also ich habe auch nochmal reingeguckt. Also unsere Hörerinnen und Hörer kommen auch zu über 80% aus Spotify. Also das ist schon doch dann auch recht aussagekräftig, muss man sagen. Ja.
Und halt auch vor allem sehr nett. Und dafür nochmal ein kleines Dankeschön an dieser Stelle. Und sagt's gern euren Freundinnen und Freundinnen weiter. Ja, wer noch Bock hat, ein bisschen über Filme zu labern und Gelaber über Filme zu hören, ist herzlich eingeladen hier. Und ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche Und, ja,
und als Weihnachtsgeschenk freuen wir uns natürlich auch sehr gerne über 5-Sterne-Reviews statt irgendwelcher Limited Editions.
Das hast du jetzt gesagt. Gut, dann bis zur nächsten Woche. Macht's gut, haut rein. Tschüss, bleibt gesund.
Tschüss.
Ciao, ciao.